Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Weihnachtsgottesdienst. Frohe Weihnachten! Die Weihnachtsbotschaft hat den Titel Licht für dich. Und der Text, haben wir schon gehört, ist aus Lukas 2, Verse 8 bis 14 und 17 bis 20. Ich lese den Text noch einmal. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch als Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Nachdem die Hirten diese Botschaft vom Engel empfangen hatten, gingen sie nach Bethlehem. Denn sie wussten, dass dies die Stadt Davids ist, die Stadt, in welcher David geboren wurde. Dort fanden sie Maria, Josef und das Kind Jesus in der Krippe liegend. Danach heißt es weiter in Lukas 2, Vers 17 bis 20. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Soweit unser Text aus dem Lukas-Evangelium. In Vers 8 heißt es: Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Der Hirte, der Viehhüter, zählt zu den ältesten Berufen der Menschheit. Abel, der Bruder von Kain, war ein Schafhirte. Der Beruf des Hirten war ganz und gar notwendig, weil die Menschen noch keine Zäune kannten. Die Herde musste tags und nachts vor angreifenden Wildtieren, wie zum Beispiel dem Wolf, oder Räubern beschützt werden. Daher steht auch der Beruf des Hirten symbolisch für Fürsorglichkeit, für Schutz. Im alten Orient galt der Beruf des Hirten als durchaus ehrenwert. Mose war Hirte, bevor er das Volk Israel von Ägypten wegführte. David war Hirte, bevor er König wurde. Im Alten Testament und allgemein im Alten Orient, also auch außerhalb des Volkes Israel, wurden die Regierenden als Hirten des Volkes bezeichnet. Wenn sie nur für sich schauten, galten sie als schlechte Hirten. Wenn sie gut für das Volk schauten, galten sie als gute Hirten. Den Gottheiten wurde in außerbiblischen Religionen die Bezeichnung des Hirten als Ehrentitel gegeben. Und schließlich, der sich von allen anderen Göttern abhebende biblische Gott selbst wird uns Menschen im Bild des Hirten dargestellt. Die bekannteste Stelle ist wohl in Psalm 23, welcher ganz der Symbolik des Hirten gewidmet ist, wenn es da heißt: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auch in den Schriften des Neuen Testamentes wird die Bildrede des Hirten durchwegs positiv verwendet. Jesus selbst bezeichnet sich als der gute Hirte. All dies zeigt uns, dass der Hirte ein ehrenwerter Beruf war. Dies war jedoch zur Zeit Jesu im Volksmund der Israeliten nicht so. Wir können im theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament nachlesen, dass im Spätjudentum die Hirten von den pharisäischen Rabbinern diskriminiert wurden. Die Löhne der Hirten waren zur Zeit Jesu sehr niedrig. Daher wurden sie von vornherein verdächtigt, Diebe zu sein. Wenn wir dies so hören, kommt uns aus der heutigen Zeit wahrscheinlich das Urteil von vielen Menschen über die Zigeuner in den Sinn. Sie gelten als Diebe und hinterlistige Geschäftsleute, welchen man nicht vertrauen darf. Zur Zeit Jesu wurde von den frommen Israeliten seitens der Rabbiner verlangt, dass sie weder Wolle, Milch noch Fleisch von den Hirten kauften. Wie den Zöllnern wurde den Hirten bürgerliche Ehrenrechte, wie das Richteramt oder das Zeugenamt, entzogen. In der Midrasch, der jüdischen Auslegung religiöser Texte des Alten Testaments, können wir im Kommentar zu Psalm 23 lesen, dass kein Stand zur Zeit Jesu in der Welt so verachtet war wie der Hirtenstand. Gott verkündet die Geburt seines Sohnes diesen in der Gesellschaft verachteten Hirten. Gott ist ganz unkonventionell. Er richtet sich nicht an die Normen und Gepflogenheiten der damaligen Zeit. Gott sieht die Schwachen. Gott sieht den Außenseiter. Gott sieht den Kleinen, den Unscheinbaren. Gott sieht den Menschen, welcher nicht im Rampenlicht, welcher nicht im Scheinwerfer der Bühne oder Presse steht. Gott sieht den Geringen, den wenig Beachteten. So ist Gott. Dies bedeutet nicht, dass Gott die anderen Menschen nicht sieht. Gott ist für alle Menschen wohlwollend da. Aber es betont, dass er dich, wenn dich niemand beachtet, ganz sicher nicht vergisst. Gott sieht dich. Es heißt weiter im Text aus dem Lukas-Evangelium: Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Wie können wir uns das vorstellen, wenn es hier heißt, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie? Das griechische Wort, welches hier verwendet wird, heißt Doxa und kann verschiedene Bedeutungen haben. Im Neuen Testament kommt es 165 Mal vor. Es kann Ehre bedeuten, also Ehre geben oder Ehre suchen. Dann auch Macht, Pracht oder Glanz, Herrlichkeit in dem Sinne, alles zusammengenommen, was etwas oder jemand zu bieten hat. Die ganze Pracht, die ganze Macht. Der Begriff Doxa zielt also auf das Wesen einer Sache, eines Menschen oder Gottes hin. In unserem Text wird durch die Doxa, durch die Herrlichkeit des Herrn, das Wesen Gottes präsentiert. Und wie stellt sich das Wesen Gottes den Hirten dar? Es ist eine durch Lichtglanz dargestellte Herrlichkeit. Wir sehen dies in unserem Text am Ausdruck umleuchtete sie. Es ist ein überaus helles, strahlendes Licht, welches die Hirten hier erleben. Eine bestätigende Stelle zu dieser Vorstellung des hellen Lichtes finden wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte, Kapitel 22, Verse 6 bis 8, im Zusammenhang mit der Erscheinung von Jesus, dem Saulus, welcher als Jude die gläubigen Christen ins Gefängnis werfen ließ. Durch das ihm erscheinende Licht wird Saulus zum gläubigen Paulus, denn Jesus Christus persönlich begegnete ihm. Wir lesen: Es geschah mir, dem Paulus, aber, als ich reiste und mich Damaskus näherte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte. Dann fragt Paulus: Wer bist du, Herr? Und er bekommt als Antwort: Ich bin Jesus, der Nazoräer, den du verfolgst. Ja, das Licht, welches den Engel mit der Weihnachtsbotschaft umleuchtete, ist so hell, dass die Hirten sich gewaltig fürchteten. Das durchdringende helle Licht steht für die Übermacht Gottes, für die Allmacht Gottes, des Schöpfers, aber auch für die Güte, die Liebe, die Fürsorglichkeit und Gnade Gottes. Sie ist für uns Menschen unvorstellbar. Das Wesen Gottes ist so groß und so rein, dass wir Menschen wie die Hirten hier zuerst mal davor erschrecken. Jedoch spricht der Engel sogleich: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Ja, Gott ist unvorstellbar in seinem Wesen. Er will uns damit nicht erschrecken, sondern zur Hilfe kommen. Es sei hier jedoch angemerkt, dass in uns durch die Erscheinung Gottes der nötige Respekt vor unserem Schöpfer hervorgerufen wird. Und das ist durchaus gut und ein wichtiger und gesunder Effekt. In der Weihnachtszeit wimmelt es nur so von Lichtern. Die Lichter drücken das Bedürfnis des Menschen nach Licht in ihrem Leben aus, wie ich meine. Das Licht steht für das Menschen sich nach Liebe sehnen. Alfred Adler, ein österreichischer Arzt und Psychiater, lebte von 1870 bis 1937. Er stellte richtig fest, dass jeder Mensch mit einer Minderwertigkeit auf die Welt kommt. Jeder Mensch fühlt sich als Kind minderwertig. Jeder Mensch erlebt Minderwertigkeitsgefühle. Dies ist ja auch nicht erstaunlich, wenn wir uns die Lage eines Kindes in die Lage eines Kindes versetzen. Es ist hilflos, von den Erwachsenen völlig abhängig. Es kann so vieles noch nicht, sieht um sich wissende und könnende Erwachsene. Es erlebt sich als schwach und mangelhaft. Das Selbstwertgefühl des Kindes wird durch die Liebe der Erwachsenen zu ihm gestärkt. Wenn es sich angenommen, willkommen fühlt, wächst sein Wertgefühl. Die Minderwertigkeit tritt zurück. Trotzdem bleibt in jedem Menschen die Sehnsucht nach Annahme, nach Wertschätzung letztlich unbefriedigt. Die Sehnsucht des Menschen, geliebt zu werden, bleibt im Innersten der Seele bestehen. So ist die Hypothese: Jeder Mensch sehnt sich danach, geliebt zu werden. Und jeder Mensch erlebt einen Mangel an Liebe. Dies kommt meines Erachtens im Lichterglanz, welcher die Menschen in der Weihnachtszeit veranstalten, zum Ausdruck. Die Weihnachtsbotschaft will uns genau dies aufzeigen, wie wir Menschen in unserer Sehnsucht nach Liebe gestillt werden können. Der Engel verkündigte den Hirten: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Die Botschaft des Engels für das neugeborene Kind ist gespickt mit Begriffen aus dem Alten Testament über den Angesagten, dem verheißenen König, welcher ein ewiges Friedensreich regieren wird. Es sind die Begriffe Retter, Christus oder, wie man auch sagen kann, Gesalbter, Auserwählter, dann der Begriff Herr, ein anderer Begriff für König und schließlich aus dem Geschlecht Davids. So lesen wir es zum Beispiel im Alten Testament in Micha 5, Vers 1. Es heißt: Und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Gott unterstreicht seine Liebe für die unbeachteten Menschen, indem er selbst, Gott, in seinem göttlichen Sohn an einem einfachen Ort und einer kläglichen Behausung in Bethlehem zu uns Menschen auf die Erde kommt. Gott selbst wird in Jesus Mensch. Daran erinnern wir uns an Weihnachten. So lesen wir es zum Beispiel im Johannesevangelium in einer Art Wortspiel, wenn es da heißt, Johannes 1, Vers 1 und Vers 14: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzig Geborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Es heißt von den Hirten und von Maria, der Mutter von Jesus, Verse 17 bis 20 aus unserem Text: Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Genau das tue ich heute. Wie die Hirten, ich erzähle die Weihnachtsgeschichte, weil ich, wie viele andere Menschen, erlebt habe, dass der Glaube an die wahre Überlieferung der Begebenheiten in der Weihnachtsgeschichte unsere Herzen verändert. Jesus sagte zu seinen Jüngern, wie es im Johannesevangelium 14, Vers 27 festgehalten ist: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Die Sehnsucht nach der Liebe in uns wird durch den Glauben an die Gottheit Jesu gestillt. Dies kommt im Frieden in unserer Seele zum Ausdruck, welchen wir durch den Glauben an Jesus Christus erleben. Einen Frieden, den wir nur durch den Glauben an die Gottheit Jesu erleben können. Und durch diesen Frieden im Innern wissen wir uns von Gott geliebt. So heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und dann die ganz bekannten Worte aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16, wenn es da steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieser Friede im Herzen, welcher es ausmacht, dass wir uns geliebt wissen, haben auch eine große Menge von Engeln den Hirten verkündigt, wie wir es in Vers 13 und 14 gehört haben mit den Worten: Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Die Welt ist voll Unfriede, voller Unvollkommenheit, voller Schwierigkeiten, voller Streit, voller Trauer, weil noch der Gegner Gottes, der Teufel, auf der Erde regiert. Wir erleben noch kein Friedensreich auf dieser Erde. Die Verkündigung des Engels ist einerseits auf die Gegenwart und andererseits auf die Zukunft bezogen. Gegenwart insofern, dass der Herr und König, welcher den Hirten vom Engel verkündigt wurde, sein Friedensreich durch den Glauben in unserem Herzen bereits aufbaut. Wie die Engelschar verkündete, Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Dies sind die Menschen, welche an die Gottheit Jesu glauben. Sie werden den Frieden Gottes in ihrem Herzen erleben und sich von Gott geliebt wissen. Wir könnten sagen, und jetzt spreche ich von solchen Menschen, welche der Weihnachtsbotschaft vollen Glauben schenken. Wir könnten sagen, deren Erdendasein ist wie die Weihnachtsgeschichte, der Beginn einer Reise mit Gott. Das ewige Friedensreich Gottes erleben wir erst bei ihm in der Ewigkeit. Ich kann nur ermutigen, diese Weihnachtsbotschaft im Herzen zu bewegen, wie es dies Maria getan hatte. Ich versichere Ihnen, dass es sich lohnt. Es gibt viele schöne Krippen und viele schöne Lichter um uns her. Jedoch gibt es wenige Menschen, welche wie die Hirten an die Einzigartigkeit Jesu glauben. Die Weihnachtsgeschichte jedoch entfaltet erst dann ihre Kraft, wenn wir gläubig wie die Hirten hineilen zu Jesus, zur Krippe. Tun wir dies, so werden wir, wie Jesus es ausdrückte, geistig wiedergeboren. Auch wir erleben eine Geburt und das Leben mit Gott nimmt seinen Anfang in unserem Leben. Wir könnten sagen, es ist unsere Weihnacht geworden. Licht kann in unsere Seele dringen. Gott gießt seine Liebe in uns, wie es in Römer 5, Vers 5 heißt. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Nun kann der Friede Gottes, welcher von den Engeln den Hirten verkündigt wurde, sich ebenso in uns entfalten. Diese Entfaltung des Friedens gestaltet sich bei den Menschen ganz verschieden. Bei den einen ist die geistige Geburt ein starkes, gefühlsmäßiges Erlebnis. Bei anderen entfaltet sich der Friede im Innern langsam. Der Friede Gottes im Innern kann dem Menschen auch wieder abhanden kommen, wenn Gott in seinem Leben in den Hintergrund rückt, wenn Gott ihm nicht mehr wichtig ist. Dass Gott in meinem Leben eine hohe Priorität hat, zeigt sich in der Kürze gesagt daran, dass ich mit ihm alle meine Angelegenheiten berede, was wir Gebet nennen. Und weiter, wenn ich in meinen Sorgen auf seine Hilfe vertraue und wenn ich in der Bibel forsche, um zu meinen Fragen im Leben oder über das Weltgeschehen Rat suche und mein Leben danach ausrichte, was Gott darin gut nennt. Denn sie, die Bibel, ist der Brief Gottes an die Menschen und zeigt mir die wichtigsten Wahrheiten und wie mein Leben gelingen kann. Tun wir dies, so erleben wir immer wieder, dass Licht und Klarheit in unser Leben kommen kann, dass wir uns von Gott geliebt wissen und Trost und Frieden für unsere Seele bei ihm finden. Das wünsche ich uns allen. Amen. Wir beten. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du deinen Sohn uns geschenkt hast. Wir danken dir für die Weihnachtsgeschichte. Wir danken dir, dass wir durch dich Licht, Friede, Trost in unserem Leben haben dürfen. Wir bitten dich, Herr, schenke uns deine Gnade. Berühre jedes Einzelne dort, wo es dich braucht. Hilf, Herr, damit wir auf dich schauen in unserem Alltag. Amen.